Ich freue mich, Sie zu begrüßen bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zur heutigen Ausgabe von Credo. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir leben in einer Zeit, die sehr aufgeklärt ist, aber andererseits deshalb nicht unbedingt humaner geworden ist, wenn man bedenkt, dass die Menschenrechte und was dazugehört ja auch ein erklärtes Ziel der Aufklärung war. Viele Geheimnisse sind durch die Naturwissenschaften gelüftet, aber die Vorstellung vom Menschen, der durchsichtig ist, der total kontrollierbar ist, vom sogenannten gläsernen Menschen, das ist ja eher eine Schreckensvision. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Mittelpunkt des eigentlichen Lebens so aus dem Blick geraten ist. Dabei ist natürlich die Frage, was ist damit überhaupt gemeint, das mit dem Leben? Aber dass es auch daran liegt, dass das Leben so herzlos geworden ist. Was besagt es eigentlich, wenn man von der Herzensmitte des Menschen spricht? Worin besteht sie denn eigentlich? Oder warum soll gerade in diesem Bereich der personale Wesenskern des Menschen angesiedelt sein? Wo man doch heute vom Herzen nur mehr als dem gefährdeten Organ spricht oder das Herz vielleicht noch als Symbol für abgeflachten Kitsch herhalten muss. Ja, oder müsste man nicht vielleicht eher vom Schöpfer Gott aus fragen, von seinem Herzen her, das sich im durchbohrten Herz Jesu geoffenbart hat? Und damit sind wir beim Thema einer fünfteiligen Sendereihe, die wir heute beginnen, nämlich mit dem Titel Das Herz Gottes in Offenbarung, Mystik und Lehre der katholischen Kirche. Und dazu darf ich herzlich begrüßen Frau Dr. Helga Böse, zugeschaltet aus Bonn. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Engert. Und ich sage gleich ein herzliches Grüß Gott auch an alle Zuhörer.
Dankeschön.
Ich bedanke mich für Ihre Einleitung, Frau Engert. Sie haben da eigentlich so einen ganz zentralen Punkt angesprochen, der für unser Leben gilt, weil ich glaube, dass wir seinen Sinn überhaupt nicht erschließen können, wenn wir nicht von Gott her und auf Gott hin fragen.
Also den Sinn des Lebens. Mhm. Ja, ich darf Sie vielleicht kurz vorstellen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir Sie heute auch zu diesem Thema hören dürfen. Sie haben im einzigen katholischen Mädchengymnasium in Hamburg Ihr Referendariat damals begonnen. Da waren Sie aber selber noch protestantisch. Sie sind dann konvertiert zur katholischen Kirche und Sie sagen selber, dass der Grund darin vor allem auch in der Realpräsenz Jesu Christi lag. Ja. Sie haben also eine Liebe zur Kirche auch gewonnen, auch zum Heiligsten Herzen Jesu. Sie haben dann auch an zwei Schulen des Ordens vom Heiligsten Herzen Jesu in Frankreich gearbeitet, unterrichtet. Frau Dr. Böse, warum
Frankreich
ist Ihnen das...
stimmt nicht ganz. Ich bin in Bonn gewesen.
Entschuldigung.
Die zweite Schule war in Bonn.
Gut, dann korrigieren wir das. Das war also in Bonn, wo Sie dann unterrichtet haben. Sie sind pensioniert und leben jetzt auch in Bonn. Warum ist es Ihnen so wichtig, vielleicht auch sogar ein Herzensanliegen, die Herz-Jesu-Verehrung zu thematisieren?
Ja, Sie haben ja eben schon darauf hingewiesen, dass mein Nadelöhr in den Katholizismus hinein tatsächlich die Realpräsenz in der Eucharistie war. Ich habe war vorher auch nicht ganz unfromm. Ich habe im Grunde immer nach diesem Jesus gesucht, habe aber eigentlich ihn nie greifbar gefunden. Er ist letzten Endes für mich doch eine historische Gestalt geblieben und seine Gegenwart konnte ich mir wenig vorstellen, bis ich eines Tages begriff, und das war im Grunde etwas, was ich schon in meinem Konfirmandenunterricht im Protestantischen gelernt hatte, dass in der katholischen Kirche der Glaube verkündet wird, dass Christus wahrhaft leiblich, geistig, als Gott und als Mensch in der heiligen Hostie gegenwärtig ist. Und damals habe ich mir gesagt, wenn das so ist, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als in die Kirche einzutreten. Und dann habe ich nach und nach begriffen, wenn er wirklich gegenwärtig ist, ganz und gar, dann ist er auch gegenwärtig mit seinem Herzen. Das habe ich natürlich nicht von mir aus erschlossen, sondern einfach aus der Lehre der Kirche, sicher auch aus den Begegnungen mit den Ordensfrauen vom Herrlichsten Herzen Jesu in Hamburg in der Schule. Ich habe dann zwei Bilder gesehen oder kennengelernt, die mir diese Gegenwart besonders deutlich gemacht haben. Das eine ist eine Aussage von Pius XII. In seiner Herz Jesu Enzyklika Haurietis Aquas, wo er sagt, dass mit der Auferstehung das Herz Christi von Neuem zu schlagen begann. Und seither, und ich zitiere, hörte sein heiligstes Herz nie mehr auf, noch wird es jemals aufhören, sich in unerschütterlich friedlichem Schlag zu bewegen. Und das heißt, dass das Leben dieses gottmenschlichen Herzens nicht in eine historische Vergangenheit gehört, sondern dass es Gegenwart ist. Dass ich diesem Leben begegnen kann, in der Eucharistie, in der eucharistischen Anbetung. Und ich habe, bin sehr früh hingewiesen worden, ohne Erklärungen, auf die eucharistische Anbetung. Und im Gebet lernt man dann schließlich sehen. Und es war ein zweites Bild, das mich sehr beeindruckt hat. Und darauf geht im Grunde immer noch der Titel dieser Vortragsreihe zurück, obwohl das wirklich eine Ewigkeit her ist. In einem Buch des Engländers Robert Hugh Benson, Der Herr der Welt. Ich denke, es gibt sicher Hörer, die dieses Buch kennen, gelesen haben. Da wird gesprochen von dem Anblick einer erhobenen Monstranz und es wird gesagt, man sieht das weiße Herz Gottes. Das sind also für mich so ganz lebhafte Eindrücke gewesen und schließlich habe ich entdeckt, dass man eigentlich nicht verstehen kann, was Dreifaltigkeit ist, wenn man vergisst, dass der dreifaltige Gott ein Herz hat. Und natürlich kann man die Bedeutung dieses Herzens auf der anderen Seite nicht verstehen, wenn man nicht an den dreifaltigen Gott glaubt, wenn man ein vages Gottesbild hat. Und ich möchte deshalb einfach davon sprechen, weil ich meine, dass all dieses zentral für unseren Glauben ist, weil es genau das Zentrum der Kirche trifft und lebensnotwendig für die Menschen, für die Menschheit und für unsere Welt genauso wie für die Welt von vor 2000 Jahren.
Das ist also Ihr ganz persönlicher Zugang auch, Ihr eigener Lebensweg zur Herz-Jesu-Verehrung, wenn man das sagen kann. Sie wollen das im Rahmen dieser Sendereihe natürlich entfalten, auch nach der biblischen Begründung fragen, inwieweit das auch auf die Offenbarung oder auf die Bibel zurückgeht. Vielleicht können Sie uns kurz auch einen Überblick geben, welche Themen Sie in den einzelnen Sendungen ansprechen wollen. Nur ganz kurz im Überblick, Frau Dr. Böse.
Ja, ich habe die Vortragsreihe ja genannt, das Herz Gottes in Offenbarung, Mystik und Lehre der katholischen Kirche. Und sind eigentlich auch die Schritte, die ich auf dieses Geheimnis zugehen will. Es geht natürlich einmal um die biblische Offenbarung, denn sehr oft weiß man davon nichts mehr und denkt bei Herz-Jesu-Verehrung einfach an Statuen, die in der Kirche stehen. Übrigens mögen sie auch kitschig sein. Mich hat das überhaupt nicht mehr gestört, als ich begriff, wovon sie eigentlich sprechen wollten. Aber es stößt ja viele Menschen ab. Und es wird immer wieder gesagt, ja, sowas steht doch nicht in der Bibel. Und deshalb möchte ich auf die Texte der Schrift des Alten und des Neuen Testamentes eingehen. Und natürlich die Auslegung dieser Texte haben wir zu einem großen Teil den Kirchenvätern zu verdanken. Also es geht um die antike Kirche in einem nächsten Schritt. Dann, nachdem sozusagen der theologische Hintergrund oder Untergrund geklärt ist, blüht auf diesem Grund die Mystik auf. Interessanterweise übrigens ganz besonders in Deutschland. Das Mittelalter ist von einer starken Herz-Jesu-Mystik bestimmt. Und diese Mystik ist sozusagen eine zweite Säule des Glaubens an das Heiligste Herz Jesu. Man kann im Zuge dieses Gedankens natürlich gar nicht vergessen, die sehr entscheidende Offenbarung zu Beginn der Neuzeit der heiligen Margareta Maria Alacoque. Das hat der Herz-Jesu-Mystik eine bestimmte Richtung gegeben. Diese Richtung hat dann sehr stark als Anstoß in die Kirche hineingewirkt, diese Gedanken auch in Liturgie zu fassen und in eine, ich würde mal sagen, dieses Licht tatsächlich auf den Leuchter zu stellen. Das heißt, die Herz-Jesu-Verehrung in eine liturgische Form zu gießen. Damit ist aber keineswegs alles zu Ende. Sie können sich vorstellen, dass der ganze Teppich von Zusammenwirken, der sich damit ergibt, es gibt keine Vergangenheiten in der Kirche. In der Kirche gibt es nur das volle Leben, die Schatztruhe, aus der man die Schätze nur hervorholen muss, um sie wieder leuchten und funkeln zu lassen. Also all dieses wirkt in die Gegenwart hinein. Gott hat aber offenbar die Notwendigkeit gesehen, die Dinge weiterwirken und sich weiterzuentwickeln zu lassen. Und es gibt eine letzte anerkannte Offenbarung. Das sind die Offenbarungen an die Schwester Faustina Kowalska, die von Johannes Paul II. Heilig gesprochen ist. Also das ist so etwa der Abschluss in die Gegenwart hinein und der Lauf meiner Vorträge.
Ja, danke für die umfassende Zusammenfassung oder Vorausschau auch der 5 Teile, auf die wir vorausschauen können. Ja, das heißt, die einzelnen Themen, auch diese Offenbarungen, das wird jeweils dann auch natürlich dazu die Möglichkeit immer sein, noch Fragen zu stellen, in einer Gesprächsrunde auch dann Ihre Anliegen dann zu Wort zu bringen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Jetzt können wir uns vielleicht erstmal gemeinsam mit Frau Dr. Böse fragen, warum denn eigentlich die Herz-Jesu-Verehrung heute keine große Blüte hat. Der erste Freitag im Monat ist ja bekannterweise der Herz-Jesu-Freitag, aber in vielen Gemeinden wird das eigentlich nicht praktiziert. Ja, warum wird das von vielen abgelehnt oder vielleicht auch als kitschig oder barock abgetan? In welcher Zeit, mit welcher Begründung hat die Herz-Jesu-Verehrung hier heute vielleicht einen schweren Stand? Ich darf Sie jetzt zu Ihren Ausführungen bitten, Frau Dr. Böse.
Ja, schönen Dank. Also ich möchte meinen Vortrag beginnen mit einigen Bemerkungen zur gegenwärtigen Situation. Die Kirche hat gemeint, besonders in der Zeit nach dem Konzil, das begann aber schon vorher, den Glauben an die Bedürfnisse des modernen Menschen anpassen zu sollen. Und vor allem auch die Liturgie durchsichtiger und begreifbarer zu machen. Das setzt natürlich voraus, dass man ein bestimmtes Bild von dem hat, was der moderne Mensch ist oder wie er ist. Ich werde das nachher noch kurz streifen. Das Ganze ist natürlich ein sehr gut gemeintes Anliegen gewesen, aber es hat dann dazu geführt, dass die sogenannte Volksfrömmigkeit nach und nach verschwand. Das war nicht nur die Herz-Jesu-Verehrung, das waren Andachten im Allgemeinen, zusätzliche Zusammenkünfte in den Kirchen, sodass eigentlich nur die Heilige Messe übrig blieb. Und Sie wissen ja selbst, wie schwer es ist, von 0 auf 100 zu springen. Das heißt, wenn man nur die Heilige Messe als Höhepunkt und Quelle des Lebens hat, und das ist sie wahrhaftig, dann schaut man dahin und schaut es an, aber man muss auf diesen Berg hinaufsteigen. Und wenn einem da kein Pfad gewiesen wird, keine Stufen gezeigt werden, dann ist das sehr schwierig. Man hat damals gemeint, dass der Blick der Gläubigen sich auf das Zentrum ihres Glaubens richten sollte und dass er sich nicht länger auf scheinbaren Nebenschauplätzen verlieren sollte. Man wollte sozusagen die Struktur des gewaltigen Baumes des Glaubens, der aus einem Senfkorn entstanden war, besser zur Geltung bringen. Und so hat man einfach das Unterholz ausgerodet, das doch für die Humusbildung lebensnotwendig war. Und man hat die Äste ausgedünnt. Man hat nicht vorausgesehen, wie viel dabei auf der Strecke bleiben würde von dem, was des Menschen Herz erfreut, wie es so schön in der Bibel heißt, und lebendig hält, was den Alltag auf den eigentlichen Sinn hin durchleuchtet. Die Himbeersträucher, um im Bild zu bleiben, die auch die Kleinen angezogen hatten, sind nicht mehr da. Und es fehlt der kühlende Schatten, in dem man sich ausruhen konnte. Alles steht nun im hellen, vernünftigen Licht des Tages. Und überrascht stellt man fest, dass es damit nicht etwa durchschaubarer geworden ist, sondern nur farbloser und nüchterner. Man glaubte damit, den Stil des modernen Menschen zu treffen. Dass Nüchternheit unserer Zeit entspricht, zeigt sich auch auf einem anderen Gebiet, nämlich in der Abmagerung der Sprache. Sachlichkeit und Abstraktion bis hin zur bürokratischen Trockenheit haben die blutvolle Anschaulichkeit verdrängt, die den Menschen unmittelbar anspricht, ihn aus der Distanz herauslockt und ihn zur Stellungnahme herausfordert. Wir halten uns lieber bedeckt hinter dem schützenden Schild der Unverbindlichkeit und vermeiden Ausdrücke, die uns zu emotionsgeladen, verräterisch persönlich und übertrieben erscheinen. So hat man auch die sogenannten Urworte fast ausgemerzt. Sie finden sich eigentlich in allen Sprachen, denn sie fangen etwas vom Sein des Menschen ein und sind daher in ihrer Bedeutung für jedermann direkt zugänglich und verständlich. Dazu gehören Wörter wie Seele und Geist, die für das Innere stehen. Meine Seele preist den Namen des Herrn, jubelt Maria, und sie will damit sagen, ich preise den Herrn mit meinem ganzen Sein. Oder Worte wie Name, Hand, Fuß und Auge, die die ganze Person gegenwärtig setzen, wie zum Beispiel, gelobt sei der Name des Herrn. Oder das Auge des Herrn macht die Kühe fett. Das heißt, seine aufmerksame Zuwendung macht die Kühe fett. Und diese Worte sagen zugleich etwas über den Charakter der Person oder über ihr Handeln aus. Und in diesen Bereich gehört natürlich auch das Wort Herz, das den Kern, den Quell des Lebens umfasst und das dennoch weitgehend aus unserem Sprachgebrauch verschwunden ist. Das hat Frau Engert vorhin schon angedeutet. Wenn man heute Kinder fragt oder junge Leute, was sie mit dem Begriff Herz verbinden, denken sie an die physiologische Funktion des Muskels. Und ohne Zweifel kennt auch der moderne Mensch die Stürme, die sich im Inneren abspielen können und das Herz heftig schlagen lassen oder das Erzittern vor Angst oder die Helle des Friedens, die uns tief aufatmen lässt und das Herz aus der Beklemmung befreit. Es ist schon erstaunlich, wie sehr wir heute dazu neigen, diese Erfahrungen mit Hilfe eines wissenschaftlichen Wortschatzes zu analysieren. Psychologie und Medizin helfen uns, sie einzuordnen und damit zur Ruhe zu bringen, anstatt ihnen mit der Kraft der Seele zu begegnen und so an ihnen zu wachsen. Ich gehe zum Psychologen, wenn ich mich bedrängt und bedrückt fühle und versuche, mir die Last von ihm abnehmen zu lassen, anstatt mich selber mit dieser Last auseinanderzusetzen im Gebet vor Gott. Das würde heißen, diesen Belastungen mit der Seele zu begegnen. Hier spüren wir etwas von der Kühle, ja von der Kälte, die dem modernen Leben zumindest im Westen nachgesagt wird, auf die man sich sogar etwas zugute hält und an der doch viele hilflos leiden. Unserer Sprache fehlt die Anschaulichkeit und Lebendigkeit, die tief in das Wesen des Menschen hinabreicht. Vom Herzen zu reden wirkt altmodisch und ein bisschen peinlich. Und sich auf Visionen wie die der heiligen Margareta Maria Alacoque vom heiligsten Herzen Jesu zu berufen, das passt schon gar nicht in unsere Welt. So ist mit den Andachten der Volksfrömmigkeit, von denen vorhin die Rede war, auch die Verehrung des Herzens Jesu in der Vergessenheit versunken. Aber die Herz-Jesu-Verehrung ist nicht eine Andacht wie jede andere. Sie betrifft vielmehr das Zentrum unseres Glaubens. Mit ihr gehen nicht nur Gemütswerte verloren, die auch, sondern die konkrete Natur des Bandes, das Gott zum Menschen geknüpft hat. Der Ernst der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen verschwimmt in unserem Bewusstsein. Denn in der Herz-Jesu-Verehrung wird uns klar vor Augen gerückt, dass dieses eine menschliche Herz zugleich das Herz Gottes ist. Es trägt die Wunde, die seinen Tod bezeugt, und schlägt dennoch voll Leben in der Ewigkeit, durch die Jahrhunderte und heute. Es ist und bleibt die lebendige Mitte der Kirche und zugleich des gesamten Universums. Der Blick auf das Herz Jesu Christi reißt die ungeheure, uns nicht fassbare Weite des innertrinitarischen Seins und des geschaffenen Kosmos auf. Und es erschließt doch zugleich dem Menschen die schützende und barmherzige Nähe Gottes. Wenn wir uns heute und hier dieser unleugbaren Tatsachen zu erinnern versuchen, dann stehen wir schon nicht mehr allein da. Wir befinden uns vielmehr mitten in einer Trendwende, in einem neuen Aufbruch sehnsüchtigen Fragens der Menschen nach einem Leben, das trägt und der Besinnung der Kirche auf die kraftvolle Wahrheit, die sie zu verkündigen hat. Die theologischen Schriften unseres Heiligen Vaters sind durchzogen von einer tiefen Herzensbeziehung zu Jesus Christus, der uns die göttliche Liebe offenbart hat. Nicht zufällig hat er seine erste Enzyklika mit den Worten des ersten Johannesbriefes »Gott ist die Liebe« begonnen, in dem Johannes uns verspricht, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Herz-Jesu-Enzyklika hat jemand dieses Schreiben Benedikts des 16. zutreffend genannt. Am 23. Januar 2006 betonte der Papst in einer Ansprache an die Teilnehmer eines vom päpstlichen Rat Cor Unum veranstalteten internationalen Kongresses, ich zitiere, noch überwältigender als die Offenbarung Gottes als trinitarischer Kreis der Erkenntnis und der Liebe ist die Wahrnehmung eines menschlichen Antlitzes, des Antlitzes Jesu Christi. Dieser Gott hat ein menschliches Gesicht und, so dürfen wir hinzufügen, ein menschliches Herz. Ende des Zitats. Wenn der Heilige Vater diese Wahrnehmung als überwältigend bezeichnet, dann fordert er uns auf, sie zu suchen und uns ihr in Ehrfurcht und Dankbarkeit auszusetzen. Welches Recht hätte auch der Mensch, die Offenbarung des ewigen Gottes zu verleugnen und beiseite zu schieben, weil sie ihm nicht mehr zeitgemäß erscheint? Benedikt der 16. beschreibt den dreifaltigen Gott als Kreis der Erkenntnis und der Liebe. In erkennender Liebe verströmen sich die göttlichen Personen aneinander in einem einzigen Sein und werden doch in diesem Akt ewiger Liebe deutlich unterscheidbar als Personen. Denn der Vater wird zum Vater in der Beziehung zum Sohn. Und nur durch die Liebe zum Vater verwirklicht der Sohn seine Sohnschaft. Am deutlichsten erkennen wir diese personschaffende Kraft der Beziehung an der Gestalt des Heiligen Geistes. Denn er ist reine Beziehung. Er ist die Liebe selbst, die aus der Hingabe zwischen Vater und Sohn hervorgeht. Nach diesem Vorbild des dreifaltigen Gottes ist der Mensch geschaffen. Das heißt, auch er ist dazu befähigt, aus seiner Mitte heraus zu lieben, wie die göttlichen Personen, und auf den Anruf der Liebe zu antworten. Dass er so in Beziehung treten kann, das macht ihn zur Person. Eine solche Beziehung verankert sich weder im Kopf noch im Bauch, der heute bezeichnenderweise so gern zitiert wird, sondern eben in der Wesensmitte des Menschen, für die man durch die Jahrhunderte hindurch das Wort Herz gesetzt hat. Wenn man die innere Beschaffenheit des Menschen so aus der Beziehung zu seinem Schöpfer versteht, wird man die übliche sentimentale Vorstellung des Herzens als Quelle gefühlsseliger Liebe schnell als Verflachung des ursprünglich Gemeinten erkennen. Und selbstverständlich ist es gerade die Bibel, die uns den ganzen Reichtum vermittelt, der sich in dem Urwort Herz erschließt. Mit dem Wort Herz umschreibt die Sprache der Bibel das innerste Sein Gottes und des Menschen. Es ist der innere Ort des Denkens und Erwägens, des Erkennens und Urteilens, aber auch zugleich das Zentrum des Wollens und des Entscheidens und damit das Zentrum der Freiheit. Hier formen sich die inneren Haltungen, die das Leben des Einzelnen bestimmen. Und natürlich ist das Herz nicht zuletzt der Ort der wahren, aber verantwortungsvollen Liebe, aber auch der Leidenschaften, der Gefühle und des Begehrens. Es ist der Ort des eigenen, des persönlichen Lebens und Erlebens, des Gestaltens in seinem ganzen Umfang. Der Apostel Paulus bezeichnet das Herz als Ort des Empfangens, des Entscheidens und der liebenden Hingabe, wenn er an die Römer schreibt, denn mit dem Herzen glaubt man, und an die Epheser, er möge die Augen eures Herzens hellsichtig machen. Dasselbe Grundverständnis zeigt sich in dem berühmten Bekenntnis des heiligen Augustinus: Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o Gott.
Hören Sie weiter, Dr. Helga Böse, zum ersten Teil der fünfteiligen Sendereihe über das Herz Gottes in Offenbarung, Mystik und Lehre der katholischen Kirche. Sie hatte bereits gesprochen über die gegenwärtige Situation, die Schwierigkeit, dem Herzen überhaupt den Vollsinn seiner Bedeutung wiederzugeben, dass das Herz Jesu auch das Zentrum des Glaubens ausmacht und auch Ausdruck des personalen Seins ist. Und Frau Dr. Böse möchte weiterfahren mit den biblischen Grundlagen und den Stellen, wo denn vom Herzen die Rede ist. Bitte schön, Frau Dr. Böse, weiter hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo.
Dankeschön. Ich danke auch für die Musik. Ich hoffe, dass Sie sich ein bisschen haben erholen können, um jetzt weiter mit Wachheit zu folgen. Wenn wir von Texten der Bibel ausgehen, und wir tun das jetzt nur an einigen Beispielen, dann folgen wir damit dem Beispiel der Kirche. Denn immer, wenn die Kirche sich nach der Gültigkeit einer Frömmigkeitsform, einer Inspiration, einer Gebetsweise fragt, dann forscht sie in der Heiligen Schrift nach und bezieht sich auf deren Zeugnis. Die Bibel als Ganze erzählt uns die Geschichte von der Liebe Gottes zu den Menschen. Und es ist die Geschichte einer leidenschaftlichen und eifersüchtigen Liebe, die alles gibt und alles verlangt. Daher ist es kaum erstaunlich, dass das Wort Herz bereits im Alten Testament etwa 1000 Mal vorkommt und im Neuen Testament noch ungefähr 150 Mal. Wir wollen uns hier jetzt zuerst auf das Alte Testament konzentrieren. Im Buch Deuteronomium finden wir eines der Lieblingsgebete Israels, das Schma Israel, und es handelt von der Liebe. Ich zitiere: Höre Israel, Jahweh, unser Gott, ist der einzige Jahweh. Du sollst Jahweh, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft. Lässt sich eine klarere Formulierung dessen denken, was eine Herzensliebe verlangt, als sie uns dieses Gebot vorlegt? Das Verlangen Gottes, geliebt zu werden, gründet sich auf seine eigene unwiderrufliche Liebe zu Israel. Eine Liebe, die ihn unter der Untreue und dem vielfachen Abfall seines Volkes leiden, die ihn zürnen lässt und die dennoch gegenüber der Armseligkeit und Schwäche des Menschen unermüdlich zum Verzeihen bereit bleibt. Ich denke, wir können den Charakter dieser Liebe nicht einfach mit der Feststellung übergehen, dass es sich da um den Versuch handele, Gott zu vermenschlichen. Wenn man etwas tiefer in die Heilige Schrift hineinblickt, dann sieht man, dass man eigentlich den Hauptteil der Bibel dann sozusagen aufs Abstellgleis schieben müsste. Und das hat man ja auch zu tun versucht. Nur entspricht das dann nicht mehr der vollen Offenbarung, die Gott uns nun mal hat zukommen lassen wollen. Die Propheten des Alten Testaments sprechen immer wieder von dieser Liebe. So sagt Jesaja: Vergisst wohl eine Frau das Kind, das sie nährt? Hört sie auf, den Sohn ihres Schoßes zu lieben? Und wenn sie es vergäße, ich vergesse dich nicht. Wie einen, den seine Mutter tröstet, will ich euch trösten. So sagt ebenfalls Jesaja. Und Hosea: Wie könnte ich von dir lassen, Ephraim, dich preisgeben, Israel? Mein Herz kehrt sich um in mir und zugleich regt sich mein Mitleid. Und zuletzt eine Stelle aus Jeremia: Ist mir denn Ephraim ein so teurer Sohn? Ist er mein Lieblingskind? So oft ich ihn auch schelte, immer wieder muss ich an ihn denken. Deshalb schlägt ihm mein Herz entgegen. Ich muss mich seiner erbarmen, spricht Jahwe. Nicht zufällig wird in diesen Aussagen die Elternliebe zum Vergleich herangezogen. Denn sie verkünden die mütterliche und väterliche Liebe Gottes. Die Liebe, die sich nie geschlagen gibt, die erfindungsreiche, die dem geliebten Kind immer wieder neue Wege und Zugänge eröffnet und ihm trotz aller Verletzungen und Leiden unbeirrbar zugewandt bleibt. Doch Gott hat zugleich die Macht, den Menschen im Kern des Seins zu verwandeln, ihn sich zuzuwenden oder ihm die Möglichkeit zumindest zu geben für eine Zuwendung in Freiheit. So verspricht er dem Volk Israel einen neuen Bund, der in seiner Wirkmächtigkeit den alten übersteigt. Ich zitiere: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und ihnen ins Herz hineinschreiben, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Sie alle werden mich erkennen, klein und groß, denn ich vergebe ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünde. Mit diesen Worten verkündet Jeremia ein qualitativ neues Dasein, das dem gefallenen Menschen die unverwirrte Liebe zu seinem Schöpfer ermöglicht. Von seinem Inneren her wird er Gott erkennen können und so in die Gotteskindschaft hineingeführt werden. Die Radikalität der Liebe Gottes und ihre ebenso radikalen Konsequenzen werden in der Anrede des Bräutigams an seine Braut im Hohen Lied deutlich. Ich zitiere: Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Ja, stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie die Unterwelt die Leidenschaft. Ihre Brände sind Feuerbränden, sind Flammen Jahwehs. Gewaltige Wasser vermöchten nicht, die Liebe zu löschen. Auch Ströme schwemmen sie nicht fort. Ende des Zitats. In dieser Herzensliebe gibt es nichts Weichliches oder gar Süßliches. Es wird vielmehr erschütternd der ganze Ernst spürbar, mit dem die gewaltige Kraft der Sturm der Liebe beide erfasst, den Liebenden und die Geliebte. Es gibt keine stärkere Macht als den Tod, denn er löscht das Leben und damit alle Hoffnung, von der es getragen wird, aus. Doch ihm wird die Liebe entgegengestellt, die sich nicht vernichten lässt, die kein Tod besiegen kann, weil sie aus Gott stammt. Gott ist die Liebe, und das gilt für alle ihre Formen, nicht nur für die Agape, sondern auch für den Eros, wie es der Heilige Vater in seiner Enzyklika Deus Caritas Est so wunderbar dargestellt hat. Schon die Kirchenväter haben das Gespräch zwischen Bräutigam und Braut im Hohen Lied als Bild für das Gespräch Gottes mit der Seele oder dem Herzen des Menschen verstanden. Es ist Gott, der mit Leidenschaft und Zartheit, mit dem Drängen des Liebenden und zugleich mit dem tiefen Respekt vor der Freiheit des anderen um jeden einzelnen Menschen wirbt. Sein Liebessturm ist wie Feuer, das einhüllt und schützt, das alles Minderwertige zu Asche verbrennt, damit das Kostbare rein hervortreten kann. Dass hier nicht einfach menschliche Sehnsucht von einem Gott fantasiert, den sie sich ihren Wünschen gemäß ausmalt, sondern dass die Realität Gottes aus diesen Worten spricht, wird endgültig und fast erschreckend deutlich im Neuen Testament. Denn mit der Menschwerdung der zweiten Person tritt Gottes radikale, seine aus unserer Sicht ganz unmögliche Liebe auf uns zu. Gott wird sichtbar in der dem menschlichen Begreifen zugänglichen, ja ausgesetzten Wirklichkeit eines Menschen. Das Wort ist Fleisch geworden, sagt das Johannesevangelium in seiner so konkreten Sprache, und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. In dem Menschen Jesus hat Gott sich gezeigt, so bezeugt es Johannes. Deshalb ist es für uns von lebensnotwendiger Bedeutung, Jesus wirklich kennenzulernen, zu erfahren, was er getan, gedacht und gefühlt hat, wie er sich anderen gegenüber verhalten, was er ihnen und uns von Gott mitgeteilt hat. Und schließlich, was sein eigenes Herz berührt. Gott hat niemand jemals gesehen, sagt Johannes. der eingeborene Sohn, der an der Brust des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Und er spricht zum Herzen des Menschen. Daher wird das Wort Herz sozusagen zum Schlüsselbegriff für die heilsgeschichtliche Offenbarung des Neuen Testaments. Im menschlichen Herzen begegnen sich das Wort Gottes und der Glaube. Hier öffnet sich der Zugang für die Gnade. Ich zitiere: Nur der ist ein Jude, der es im Innern ist, schreibt der heilige Paulus an die Römer. Und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens im Geist. Ende des Zitats. Die Beschneidung des Herzens im Geist. Das Innere, die Person Mitte, muss also geläutert und beschnitten werden, um Raum zu schaffen für die Gegenwart Gottes. Und wie konkret die gemeint ist, das drückt Paulus in seinem Brief an die Galater ganz unmissverständlich aus. Weil ihr nun aber tatsächlich Kinder Gottes seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft: Abba, Vater. Uns ist also der Geist der Sohnschaft geschenkt. Das heißt, der Geist der Sohnesliebe, der es uns ermöglicht, aus der Verankerung unseres Herzens im Herzen Christi und mit ihm gemeinsam den Vater zu lieben und damit teilzuhaben am inneren Leben des dreifaltigen Gottes. Das ist gemeint, wenn der Priester in der heiligen Messe betet: Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Damit möchte ich heute schließen. Wir werden das nächste Mal beginnen, von dem verwundeten Herzen Jesu Christi zu sprechen.
In der Sendereihe Credo spricht Frau Dr. Helga Böse über das Herz Gottes in Offenbarung, Mystik und Lehre der katholischen Kirche, heute mit dem ersten Teil. Ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihre Ausführungen. Ja, auch, dass Sie, ich denke mal, den ganzen Menschen angesprochen haben mit Ihrer sehr schönen Sprache, ja, fast poetisch und auch sehr anschaulich. Denn das ist ja auch das Thema vielleicht auch der gegenwärtigen Situation, die Frage, warum die Herz-Jesu-Verehrung heute vielerorts einfach keinen Stellenwert mehr hat. Sie haben gesagt, dass der Glaube sich den Bedürfnissen des modernen Menschen angepasst hat. Das war auch eine Zielrichtung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das hat auch viele positive Ursprünge gehabt, aber die Volksfrömmigkeit ist dabei langsam verschwunden. Übrig geblieben ist die heilige Messe. Und Sie haben dann selber davon gesprochen, dass es nun da einen Pfad, aber noch auf diesem Berg, ich nehme an, den Berg auch des Geheimnisses geben muss, Geheimnis der Realpräsenz. Und dahin muss man auch gewiesen werden. Und das würde nun nicht ausreichen, wenn eben die ganzen Gebetsformen und Möglichkeiten auch unter der Woche, sage ich jetzt einfach mal praktisch konkret, die Gläubigen eigentlich gar nicht mehr haben, weil es das gar nicht mehr in dem Sinne gibt. Also mangelnde Gebetsrituale, mangelnde Volksfrömmigkeit, dass auch dadurch ein Glaubensschwund hervorgebracht wurde. Sie haben auch analysiert die Sprache, dass bestimmte Urworte, wie Sie sagen, ausgemerzt worden sind, eben wie Seele, wie Geist, auch wie Herz. Und Sie haben mir dann ausführlich auch die Bedeutung versucht zu erläutern, welche Bedeutung eigentlich das Wort Herz hatte, dass es die Personenmitte des Menschen betrifft und dass wir heute häufig einen ganz wissenschaftlichen Wortschatz haben, der dann gewisse Sinnebenen gar nicht mehr berücksichtigt, die hinter einem Wort aber sind. Also, und Sie meinen damit auch die Kraft der Seele, auch die Anschaulichkeit, auch die Lebendigkeit, dass das einfach verloren gegangen ist. Und dennoch, Sie haben es auf die biblische Ebene gehoben und haben eben gefragt, wo kommt denn das Wort Herz eigentlich vor? Jetzt könnte man ja sagen, dass das Herz natürlich auch in dem Sakrament schon der Mittelpunkt ist, also im Sakrament der Eucharistie, auch in der Heiligen Messe. Ohne dass wir uns das so bewusst machen, ist denn die Herz-Jesu-Verehrung etwas Zusätzliches, etwas Notwendiges, oder ist das schon gegeben in dem, was wir haben, aber ohne vielleicht, dass es so bewusst ist?
Ja, wenn ich ganz sicher wäre, dass jedermann, der zur Heiligen Kommunion geht, wirklich weiß, was oder vielmehr wen er da empfängt, dann wäre das ja schon ein guter Weg, nicht? Wie deutlich, wie bewusst ist diese Tatsache der wirklichen Gegenwart dieser einen Person, nämlich der zweiten Person Gottes, und zwar in der Gestalt des Auferstandenen, zu dem ja auch sein menschlicher Körper gehört, wie weit ist das den Gläubigen noch deutlich? Wenn das deutlich ist oder immer wäre, dann wäre es sehr leicht sozusagen, in das Gespräch mit dieser Person, der man da begegnet, wirklich zu gelangen, im Gebet, in der Anbetung. Und dann würde man ihr Herz ansprechen. Und dann können Sie natürlich sagen, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob ich das Wort Herz verwende oder nicht. Ich weiß nicht, wenn ich mit jemandem wirklich befreundet bin, dann möchte ich doch auch sein Herz gewinnen. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen, als dass ich dann wirklich diesen Menschen in seinem Kern für mich erschließen möchte und dass ich ihm mein Herz erschließen möchte. Das heißt, ihm etwas von dem geben möchte, was ich selber tatsächlich bin. Und das drückt sich in dem Wort Herz aus. Ich kenne eigentlich kein besseres. Also nichts ist so konkret, alles andere ist abstrakter. Also wenn ich von Wesensmitte spreche, vom Inneren, dann sind das eigentlich alles Umschreibungen für dieses lebendige Zentrum meines Ich. Und man hat eben früher in dem lebendig schlagenden Herzen ein Zeichen dieses Zentrums, ein körperliches Zeichen dieses Zentrums gefunden.
Ja, Sie haben auch gesagt, Sie haben Papst Benedikt den 16. zitiert in einer Ansprache, der auch selber davon gesprochen hat, oder auch mit seiner Antrittsenzyklika Deus Caritas Est, also Gott ist die Liebe, davon gesprochen hat, dass dieser Gott ein menschliches Gesicht hat und ein menschliches Herz. Mhm. Und Sie haben ja auch sehr viele Stellen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament zitiert, wo Gott auch direkt den Menschen anspricht, das Herz des Menschen anspricht. Und das Herz, also das Wort Herz, wird zum Schlüsselbegriff, wie Sie auch selber sagen, für die ganze heilsgeschichtliche Offenbarung des Neuen Testaments.
Ja.
Also die Frage ist nur, Gott selber oder ja durch Jesus, warum spricht er eigentlich, also selber spricht er nicht von seinem Herz ist ja da selten die Rede. Außer jetzt auf dem Höhepunkt vielleicht, wo das Herz Jesu Christi durchbohrt wird. Und das ist ja sehr entscheidend. Aber sonst?
Das Neue Testament ist ja natürlich auch viel schmaler als das Alte. Und ich habe ja so grobe Zahlen gefunden, nicht? Also 1000 Mal wird das Wort Herz im Alten Testament verwendet. 150 Mal, glaube ich, im Neuen. Also das ist ein Zehntel etwa. Ich weiß nicht. Jesus selber zeigt ja eigentlich sein Herz. Er spricht von seinem Herzen genauso wenig, wie er von seinem Gesicht spricht. Aber in seinem ganzen Handeln, in seinem Reden, zeigt er sein Herz, nämlich das Herz, das liebt. Und er zeigt damit das Gesicht und das Herz Gottes. Also in ihm bekommt Gott ein Gesicht. Der alte Traum, lass mich Gott schauen, wird sozusagen in Jesus Christus Wirklichkeit.
Ja, zwei Anrufe sind eingegangen, die ich beide noch berücksichtigen möchte. Ich bin verbunden mit einer Hörerin, die ich begrüßen darf. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte ein Zeugnis geben. Und zwar hat unsere Mutter vor dem Ausbruch des Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges, die ganze Familie dem Herzen Jesu geweiht. Und wir sind wunderbar von allem verschont geblieben. Wir waren 11 Kinder und der Bruder war im Krieg und ist wieder gesund heimgekommen. Und allen ist sozusagen kein Haar gekrümmt worden. Und ich bete das Weihegebet von der heiligen Margrethe Alacoque noch jeden Tag.
Ja, danke schön.
Vielen Dank.
Und alles Gute Ihnen, Frau Doktor, und ja. Gottes Segen.
Ich bedanke mich herzlich. Den Gottes Segen wünsche ich Ihnen auch. Und ich denke, es wird für viele tröstlich sein, zu hören, wie in unserer Gegenwart diese Liebe Christi deutlich empfunden wird, erlebt wird.
Ja, danke schön. Eine weitere Hörerin darf ich auch noch zu Wort bitten. Grüß Gott.
Ja, es geht mir auch so ähnlich. Also wir haben, unsere Mutter war sehr fromm und christlich, auch mein Vater, der sehr jung gestorben ist. Aber wir haben, ich bin 39 zur Erstkommunion gekommen und ich habe alle 4 Wochen am Herz-Jesu-Freitag sind wir natürlich als Kinder zum Beichten gegangen und es war für uns ganz normal und selbstverständlich und unsere Mutter war auch eine sehr große Herz-Jesu-Verehrerin und ich habe das dann sehr vermisst, wo das mit dem Konzil dann alles aufgehört hat und ich habe dann bei uns in der Pfarrei bin ich auch sehr engagiert. Und bei uns in der Diözese, das ist jetzt 20 Jahre, da war ich in Augsburg bei einer Tagung und da hat man das dann so, dass man den Herz-Jesu-Freitag halt wieder einführt. Und ich bin dann gleich zu unserem Pfarrer gegangen und er hat dann, ja, sehr gern hat es nicht gemacht, aber er hat es gemacht und ist dann krank geworden und da haben wir einen anderen Pfarrer gekriegt und den zudem bin ich dann auch gleich gegangen und haben Leute geschimpft, erst Rosenkranz, dann Messe und dann noch eucharistische Andacht. Und aber ich habe es durchgesetzt und es ist jetzt 20 Jahre und ich finde, es ist so toll. Und es gibt nicht viele Leute, aber die, was da sind, die befürworten das. Und ich wollte jetzt noch sagen, ich habe 8 Kinder und bei mir ist kein Kind in der Früh aus dem Haus ohne mit dem Kreuzzeichen und Heiligstes heißt Jesu alles aus Liebe zu dir. Und ich habe mich jetzt sehr über diese Sendung gefreut und ich hoffe, dass sehr viele Leute, dass die Sendung Nachahmer findet.
Dankeschön.
Ich danke auch. Danke Ihnen sehr. Alles Gute. Wiederhören.
Danke für Ihren Anruf.
Aber sehen Sie, Frau Engert, ich finde, da merkt man, was solche Zeichen und Worte bedeuten. Mhm. Man kann ja nicht, also eine Mutter, die ihr Kind segnet, wird nicht dauernd über die tiefsten Tiefen der Theologie nachdenken, sondern das kommt ihr von innen. Und das Kind, das einen solchen Segen empfängt und immer wieder das Wort Herz hört, empfängt etwas, was aufgeht, ohne dass das immer alles bewusst und durchdacht werden muss.
Das ist sicherlich auch ein Zeichen der Zeit, dass alles nach einer Legitimation dann verlangt. Ist das noch, kann man das ableiten? Ist das irgendwo begründet? Ist das biblisch denn auch grundgelegt, eine Herz-Jesu-Verehrung beispielsweise? Und wie Sie selber sagen, wahrscheinlich gerät darüber hinaus eine gewisse Herzensbildung, kann das sein, vielleicht auch in den Hintergrund?
So ist es, ganz sicher. Also das ist natürlich für mich einer der Gründe, auch darüber zu reden, weil an der Rechtfertigung, die die Menschen heute verlangen, ist ja gar nicht vorbeizukommen. Und sie haben auch ein Recht, danach zu fragen. Nur wir können diese Rechtfertigung geben. Glauben allerdings muss derjenige dann immer jeweils selber. Und natürlich die Frage der Herzensbildung ist ganz wichtig, denn ich nehme jetzt einfach mal dieses Beispiel des morgendlichen Segens. Das können viele, viele andere Beispiele sein in einem Familienalltag. Da, wo eine Familie immer in Hetze ist, so etwas gar nicht mehr stattfinden kann oder man einfach gar nicht daran denkt, da entfällt natürlich dieser Teil der, ja, ich sage jetzt erstmal Gemütsbildung. Da spricht einem die Mutter oder der Vater etwas zu, was über das in die Handdrücken eines Butterbrotes hinausgeht. Das heißt, da merkt man, es gibt noch irgendwie irgendwas.
Es gibt noch die wesentliche Dimension überhaupt.
Ja, und da gibt es Dimensionen, die sich dann sozusagen langsam im eigenen Herzen bemerkbar machen, ohne dass man so genau beschreiben kann erstmal, was das ist. Mhm.
Frau Dr. Böse, wir müssen zum Ende kommen.
Das müssen wir.
Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie bei uns zu Gast waren und dass Sie hier dieses Thema angesprochen haben und dass wir auch darüber noch in weiteren Sendungen sprechen können. Und damit auch den Grundstein vielleicht für eine Herzensbildung legen können. Dankeschön, Frau Dr. Böse.
Frau Engert, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre schöne Moderation.
Dankeschön.
Und wünsche Ihnen einen guten Abend.
Danke ebenso. Ja, wer diese Sendung noch einmal hören möchte, kann das gerne sich herunterladen vom Internet als Podcast und jederzeit dann auch wieder so anhören oder aber beim CD-Dienst bestellen. Unter der 0700 75 25 75 20. Dieser Anruf kostet Sie aus dem deutschen Festnetz 12,4 Cent. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.